Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Gleich beschäftigen wir uns mit einem Fall von Kunstfälschung und vorgeblichen Holzschnitten aus der Reformationszeit. Die Erinnerungspolitik des Bundes soll neu ausgerichtet werden. Wir fragen den Gedenkstättenleiter von Buchenwald und Mittelbau Dora nach seinen Vorstellungen für ein Rahmenkonzept. Die israelische Künstlerin Naama Zabar trifft auf Josef Beuys. Wir führen in ihrer Ausstellung im Hamburger Bahnhof. Wohnkonzepte im Fokus. Morgen startet die 20. Ausgabe des Filmfestivals Achtung Berlin. Und dann wäre da noch Carlos Fonseca aus Costa Rica. Der Schriftsteller ist mit seinem neuen Roman Austral auf Lesereise in Deutschland. Auf dem Kunstmarkt lässt sich enorm viel Geld verdienen und große Auktionshäuser treiben bei Versteigerungen die Preise verlässlich in exorbitante Höhen. Gelegentlich auch für Fälschungen. Fliegt der Schwindel auf, wird manchmal schamhaft geschwiegen, aber viel häufiger gewütet. Kürzlich wurde jemand, der für seine Fälschung viel Geld kassiert hatte, in den USA zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Besagte Werke sollten angeblich in Deutschland gefertigt worden sein. Es ging um vermeintlich alte Kunst. Unser Kollege Stefan Koldehoff interessiert sich seit langem auch für die dubiosen Geschäfte der Kunstwelt. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Um was für Objekte handelt es sich bei diesem Skandal?
Es handelte sich um so etwas wie Vorstufen zur eigentlichen Kunst, nämlich um Holzblöcke, aus denen dann hinterher Druckgrafiken hergestellt wurden. Das war eine ganz beliebte Technik zur Zeit der Reformation. Da wurde von berühmten Künstlern wie Albrecht Dürer oder Lukas Cranach in quasi Holzplatten, Holzstücke reingeschnitzt und davon konnte man dann drucken. Und das war deswegen so gefragt, gerade in der Zeit, wir reden da ums frühe 16. Jahrhundert, also 1500 und ein paar kleine, weil viele Leute noch nicht lesen konnten und die Ideen der Reformation dann eben über Bilder weitergetragen werden konnten. Und so ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass einer der berühmtesten Künstler jener Zeit, Lukas Cranach, eng befreundet war mit Martin Luther.
Wie viele Druckstücke sind denn in all den Jahren verkauft worden?
Also es gab ein Geständnis. Sie haben ja schon gesagt, dass es ein Urteil gegeben hat. Dem ist ein Geständnis vorausgegangen. Und da hat der Täter, Earl Morshon Washington heißt er, 61 ist er, eingestanden, in den letzten 30 plus x Jahren hunderte solcher Druckstücke gefälscht zu haben und dann angeboten zu haben, im Wesentlichen auf verschiedenen Internetplattformen, unter anderem auch auf der bekanntesten, auf eBay. Und er hat zwischen 700 und $900 für einen solchen Holzstock verlangt, von denen er eben wirklich dann auch behauptet hat, es seien deutsche Künstler gewesen, und zwar deutsche Künstler des 16. Jahrhunderts.
Was, Herr Koldewoff, weiß man denn über den Fälscher?
Man weiß, dass er sowas schon mal gemacht hatte und spätestens da hätten dann natürlich einige Lampen angehen müssen. Er hat nämlich vor vielen Jahren schon mal behauptet, einer seiner Vorfahren, sein Urgroßvater, sei auch ein berühmter Künstler gewesen. In den 1920er Jahren habe er eben auch Holzschnitte hergestellt mit Motiven aus Bars und der Täter, Herr Washington, ist selbst Schwarzer, sein Urgroßvater sei es auch gewesen und deswegen sei es eben um Bars gewesen, in denen diese Menschen verkehrt haben, um schwarze Künstlerinnen und Künstler, um die Jazzszene und solche Geschichten. Und er ist damals schon aufgeflogen, beziehungsweise damals gab es schon die Frage, na, hat dieser Opa tatsächlich als Künstler existiert? Und er hat die Fragen nicht zufriedenstellend beantworten können und ist damals schon ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Aber offenbar hat ihm das nicht geschadet, er hat es wiederholen können.
Waren denn die Kunden allesamt Privatpersonen mit Faible für alte Drucktechniken?
Also nach dem, was man bisher weiß, schon. Es war einer darunter, der sich ganz besonders für medizinische Darstellungen, also für anatomische, interessiert hat. Und das war eben was, was in der Zeit neben den eigentlichen Reformationsmotiven auch aufkam. Man hat sich das erste Mal wirklich für Anatomie interessiert. Das heißt, man hat das Innere von Menschen zum ersten Mal in der Kunst dargestellt. Das hat ein Sammler ganz systematisch gesucht. Und da viele dieser Druckstücke dann zufällig beim Täter gefunden. Ein anderer lebte in Frankreich, der hat sich vor allen Dingen für die religiösen Motive interessiert. Und ein dritter Käufer, der hat dann auch nach Deutschland weiterverkauft. Und es besteht der Verdacht, dass er wusste, dass es sich um Fälschungen handelt und einfach viel Geld damit machen wollte, an einen deutschen Sammler. Und dieser deutsche Sammler soll vorgehabt haben, das Ganze irgendwann an ein Museum zu geben.
Bei Kunstfälschungen denkt man ja zuerst oft an Bilder. Werden Holzschnitte seltener angeboten?
Nein, eigentlich ist das schon ein recht breites Feld. Und jedes große Auktionshaus hat auch Kataloge, in denen diese Drucke, später dann auch Radierungen, Kupferstiche und so etwas angeboten werden. Aber die Blöcke, mit denen gedruckt wurde, also sozusagen die Dinge, die Dürer und Cranach und andere berühmte Künstler noch in der Hand gehabt hatten, die sind extrem selten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den letzten 20, 30 Jahren jemals ein Original angeboten worden ist. Und das macht's, und das lieben gerade die Amerikaner, das macht so authentisch. Das hat der große Dürer mal in der Hand gehabt. Und da ist man dann offenbar auch bereit, Geld für zu bezahlen.
Wie hoch ist denn die Gefängnisstrafe für Earl Morshon Washington?
Er ist jetzt verurteilt worden zu 4 Jahren und 4 Monaten Gefängnis. Das heißt, bei guter Führung ist er möglicherweise nach etwas über 2 Jahren wieder draußen. Und er muss den Schaden ausgleichen. Also das Geld, das er kassiert hat, das muss er den Geschädigten zurückzahlen.
Die Empörung über Fälschung verpufft ja meist doch ziemlich schnell. Wird überhaupt ernsthaft daran gearbeitet, sie zu verhindern?
Ich glaube, dass das zentral gar nicht möglich ist. Und ich glaube auch, man macht einen Fehler, wenn man immer nur auf die Täter guckt. Also die sind sicherlich die schlimmen, bösen Menschen, die da ein Verbrechen begehen. Aber sie könnten es nicht tun, wenn es nicht auch immer wieder Menschen gäbe, die denken, oh, da kann ich das Geschäft meines Lebens machen. Ein echter Dürer-Holzblock, der ansonsten Hunderttausende, wenn nicht Millionen kosten würde, der wird mir für ganz, ganz wenig Geld angeboten. Den kann ich teuer weiterverkaufen. Und solche Menschen, die eben nicht hingucken, die auch nur die Dollarzeichen in den Augen haben, die sind mit dafür verantwortlich, dass es meiner Einschätzung nach solche Fälle wieder und wieder und wieder geben wird.
In den USA ist ein Kunstfälscher zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er hat mit Holzblöcken gehandelt, die angeblich aus dem Deutschland der Reformationszeit stammten. Stefan Koldehoff hat uns den Fall geschildert. Dafür besten Dank.
Gern.
Immer wieder müssen wir über das Gedenken, verhöhnende Provokationen und mutwillige Zerstörung in nationalen Erinnerungsorten wie den ehemaligen Konzentrationslagern berichten. Eine Gesellschaft braucht aber Gedenkstätten, um sich ihrer Geschichte bewusst zu bleiben und um das, was war, mit dem Heute zusammenzudenken. Heute ist die Zahl antisemitischer Angriffe bedrückend angewachsen. Heute wünschen sich zumeist jüngere Menschen, dass der Rahmen dessen, was zur Erinnerungskultur zählt, erweitert wird. Auch die koloniale Vergangenheit Deutschlands und rassistischer Terror, wie ihn der NSU ausübte, oder auch die Anschläge in Hanau und Halle sollen in Lern- und Gedenkorten umfassend dargestellt werden. Das bisherige Konzept zur Erinnerungspolitik des Bundes stammt aus dem Jahr 1998. Im Haus der Kulturstaatsministerin wird an einer Neufassung gearbeitet. Für den Mai sind Gespräche mit Gedenkstättenleitern geplant. Zu den Eingeladenen wird Professor Jens-Christian Wagner gehören. Er ist Historiker und leitet die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Guten Abend, Herr Wagner.
Einen schönen guten Abend.
Um den Entwurf für ein Rahmenkonzept Erinnerungskultur ist zwischen den Leitungen der deutschen Gedenkstätten und der Bundeskulturministerin Roth ein Streit entbrannt. Ein Schreiben ist auszugsweise an die Öffentlichkeit gelangt. Es wurde in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geleakt. Warum wird über so eine wichtige Debatte nicht öffentlich diskutiert?
Ja, ich fände eigentlich eine öffentliche Debatte auch wichtig. Ich bitte aber um Verständnis dafür, dass ich über ein internes Papier, das wir als Gedenkstätten an die Bundeskulturministerin geschickt haben, das jetzt nicht öffentlich kommentieren werde, weil zunächst wollen wir in den inneren Diskurs mit der Kulturstaatsministerin gehen. Aber Sie haben völlig recht, es ist ein wichtiges Thema, es geht uns alle an und deswegen braucht es auch eine öffentliche Diskussion.
Stimmen Sie Claudia Roth denn grundsätzlich zu, dass eine Neufassung nötig ist?
Naja, ich würde immer von einer Überarbeitung reden. Jede Generation stellt an die Geschichte neue Fragen. Es hat sich insbesondere in den letzten 10, 20 Jahren auch im digitalen Raum wirklich viel verändert. Deutschland ist auch noch stärker, als es das ohnehin schon gewesen ist, ein Einwanderungsland geworden. Das sind alles Herausforderungen, auf die auch Gedenkstätten reagieren müssen. Und deswegen ist es völlig richtig und auch nötig, das Konzept fortzuschreiben. So würde ich es nennen. Ich würde nicht von einer kompletten Neufassung sprechen, denn das Konzept, mit dem wir in den letzten 25 Jahren gearbeitet haben, ist durchaus ja auch erfolgreich gewesen.
Historiker wie Norbert Frey stören sich sehr an der Unverbindlichkeit des Begriffes Erinnerungskultur, die ja von der Politik oft zitiert und auch beschworen wird. Wenn man stattdessen von Geschichtswissen und Geschichtsbewusstsein spreche, würde das die Augen öffnen für die Arbeit, die Sie leisten in den Gedenkstätten?
Ja, es würde zumindest präziser formulieren, was wir eigentlich machen und was das Ziel unserer Arbeit ist. Tatsächlich sehe auch ich den Umstand, dass in der Erinnerungskultur, im politischen Diskurs vor allen Dingen über die Erinnerungskultur, der Begriff der Erinnerung immer vor sich hergetragen wird, auch einen starken affirmativen und appellativen Drall hat. Ich finde, wir müssen tatsächlich auch über Begrifflichkeiten nachdenken. Und bei dem Begriff Erinnerung, da stören mich tatsächlich zwei Dinge. Das eine haben Sie eben angesprochen. Das, was wir wollen, ist nicht Erinnerung, sondern was wir wollen, ist eine quellengestützte, wissenschaftlich basierte, auf Reflexion ausgerichtete Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und das ist etwas anderes als Erinnerung. Und der zweite Punkt ist, dass wir wegen des zunehmenden zeitlichen Abstandes zum Geschehen bis 1945 es mittlerweile mit jungen Menschen in den Gedenkstätten zu tun haben, deren Großeltern mittlerweile aus generationellen Gründen den Nationalsozialismus schon gar nicht mehr selbst erlebt haben. Und wenn man diesen jungen Menschen dann sagt, erinnert euch an etwas, an das ihr euch gar nicht erinnern könnt, dann wirkt das als eine moralisch aufgeladene Überforderung, die im schlimmsten Fall in Abwehr mündet. Und deswegen sollten wir an diesen Begrifflichkeiten arbeiten. Also ich wäre da sehr beim Kollegen Frey und möchte gerne diesen Begriff der Erinnerung ersetzen durch eine kritische, auf Reflexion setzende Auseinandersetzung mit der Geschichte, die auch darauf abzielt, Urteilsvermögen und Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft zu stärken. Und das ist eben etwas anderes, als nur zu erinnern. Zumal mit dem Erinnern auch häufig eine Entkontextualisierung einhergeht. Es wird dann ganz allgemein an die Opfer des 20. Jahrhunderts erinnert, ohne verschiedene zeitliche Epochen auseinanderzuhalten, ohne die Abfolge von Ursache und Folge entsprechend zu beachten. Das erleben wir zum Beispiel beim Blick auf den Nationalsozialismus und die Folgen nach 1945, die deutsche Teilung zum Beispiel. Aber der Begriff der Erinnerung führt auch sehr, sehr stark zu einer Identifikation mit den Opfern, was meines Erachtens auch eine Anmaßung ist aus der Posttätergesellschaft heraus. Und ich finde, wir müssen viel mehr fragen, warum Menschen überhaupt zu Opfern wurden. Und das heißt, sich mit der nationalsozialistischen Gesellschaft und ihren Wirkungsmechanismen auseinanderzusetzen. Wirkungsmechanismen, die vor allen Dingen auf zwei Säulen basierten, nämlich einerseits Integrationsangebote an die Mehrheitsgesellschaft, die sich selbst als Herrenmenschen betrachtet haben, und auf der anderen Seite Ausgrenzung, Verfolgung und Mord derjenigen, die nicht dazugehörten. Und diese Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen, Ideologien der Ungleichwertigkeit in den Blick zu nehmen, Verheißungen der Ungleichheit in den Blick zu nehmen, sich auch mit Kriminalisierungsdiskursen gegenüber Ausgegrenzten und Verfolgten auseinanderzusetzen. Wenn wir das sauber aus der Geschichte herausarbeiten, dann können wir Aktualitätsbezüge herstellen und fragen, wie es heute mit solchen Mechanismen aussieht. Und dann ist Gedenkstättenarbeit tatsächlich eine Arbeit, die in die Gegenwart gerichtet ist, aber eben immer sauber aus der Geschichte herausgearbeitet. Und das ist was anderes als Erinnerung.
Finden Sie es richtig, Herr Wagner, dass künftig vielleicht auch neue Gedenkorte geschaffen werden, die die staatliche deutsche Erinnerungskultur, ich benutze das Wort jetzt nochmal, um die Migrationsgeschichte und den Kolonialismus erweitern?
Prinzipiell ja, aber wichtig ist es zum einen, dass das nicht dazu führt, dass die nationalsozialistischen Verbrechen gewissermaßen nivelliert werden. Und wichtig ist, dass wir vor allen Dingen auch die historischen Orte, die mit den eben von Ihnen benannten Erinnerungskomplexen oder geschichtlichen Komplexen zusammenhängen, dass wir die in den Mittelpunkt stellen. Ich halte relativ wenig davon, die Bundeshauptstadt mit Denkmälern vollzustellen. das ist Symbolpolitik, die auch eine stark affirmative Aufladung hat, sondern gerade weil im digitalen Raum Fake History sich breit macht, brauchen wir die historischen Orte, die gewissermaßen authentischen Orte. Gedenkstätten wie die KZ-Gedenkstätten zum Beispiel sind ja nicht nur Gedenkstätten, sondern auch Tatorte. Orte, die für sich mit der historischen Evidenz, die baulich überliefert ist, die in den Quellen überliefert ist, den empirischen Beleg dafür geben, dass diese Verbrechen stattgefunden haben. Und da muss ein starker Schwerpunkt in der Gedenkstättenkonzeption darauf gelegt werden. Was nicht ausschließt, selbstverständlich, dass wir uns auch mit dem Thema des Kolonialismus auseinandersetzen, wobei wir da natürlich dann besonders stark auch uns mit der Frage beschäftigen, was deutschen Kolonialismus von anderem europäischen Kolonialismus unterschied. Das Ziel kann nicht sein, gewissermaßen so etwas wie eine Normalisierung der deutschen Geschichte zu postulieren. Und wir müssen beim Blick auf den Kolonialismus Wechselwirkungen zur Geschichte des Nationalsozialismus in den Blick nehmen. Denn insbesondere in der Besatzungsherrschaft im Osten Europas trug der Nationalsozialismus bekanntlich auch koloniale Züge. Und das ist ein Thema, das wir stark machen müssen und wo es starke Verknüpfungspunkte zwischen den beiden Bereichen gibt. Sie wissen, dass es in den letzten Jahren den sogenannten Historikerstreit 2.0 gegeben hat. Ich habe das als eine sehr unglückliche Entwicklung wahrgenommen, weil letzten Endes in der Gegenüberstellung von Auseinandersetzung mit kolonialen Verbrechen und postkolonialen Theorien auf der einen Seite und der Erinnerung an den Nationalsozialismus und seine Verbrechen ein Gegensatz aufgemacht wurde, den ich unglücklich finde. Letzten Endes sind beides emanzipatorische Projekte, die man nicht gegeneinander ausspielen sollte.
Über notwendige erinnerungspolitische Impulse und Konzepte für Gedenkorte habe ich mit Jens-Christian Wagner gesprochen. Er hat Gedenkstätten in Niedersachsen geleitet. Seit 2020 ist er Direktor der Stiftung Buchenwald und Mittelbau Dora. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Wagner.
Ich bedanke mich auch.
Der Hamburger Bahnhof, die Nationalgalerie der Gegenwart, ordnet seine Sammlung neu. In der sogenannten Kleihushalle auf der Ostseite des Hauses werden jetzt nach der Renovierung die Arbeiten von Josef Beuys jeweils mit Einzelausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler kombiniert. Den Auftakt macht die Israelin Naama Zabar. Naama Zabar wurde 1982 in Yavne, einer kleinen Stadt südlich von Tel Aviv, geboren. Heute lebt sie in New York. Estuaries, Flussmündungen, hat sie ihre Ausstellung in Berlin genannt, nach den Regionen auf der Welt, in denen Wasser und Land fließend ineinander übergehen. Simone Reber hat sich die Kunst von Naama Zabar angesehen und angehört.
In die weiße Museumswand sind dreieckige Öffnungen eingelassen, für jede Hand eine. Die kunstvolle Umrandung erinnert an die Intarsien auf einer Gitarre. Tatsächlich handelt es sich bei den Mauerdurchbrüchen um eine Art Instrument. Wenn man die Hand in die Hohlräume legt, ertönen zwei verschiedene Klänge.
One is this that you hear, it sounds almost like white noise.
Das eine klingt wie weißes Rauschen, sagt Naama Zabar. Eigentlich aber hört man das Zirpen der Brood X-Zikade, einer Art, die 17 Jahre unter der Erde bleibt, um zu überleben. Wenn die Insekten dann aber hervorkommen, erfüllen sie die ganze Umgebung mit ihrem Sirren. Aus der zweiten Wandöffnung ist der Gesang von Frauen zu hören. Die Kombination wirkt erst einmal befremdlich, aber
Frauen wurde das Recht abgesprochen zu wählen, das Recht über ihren Körper zu bestimmen. Aber es war ihnen fast nie verboten zu singen. Selbst wenn sie die falsche Herkunft oder Hautfarbe hatten, durften sie singen. Es war wie ein trojanisches Pferd. Unter der Hülle ihrer Schönheit hatten die Frauen einen Platz, sich auszudrücken.
Wände durchbrechend, Stimmen hörbar werden lassen. Hinter der eleganten Erscheinung von Naama Zabars Werk verbirgt sich ein zutiefst politischer Kern. Begonnen hat alles mit Filz. Aber anders als Josef Beuys nutzt Naama Zabar den Stoff nicht zum Schutz, sondern sie härtet ihn mit Carbonfaser. Auf dem Boden liegt eine dunkelgraue Filzbahn, wie ein Schlitten nach oben geschwungen, von einer Klavierseite gespannt. In den späteren Wandskulpturen hat die Künstlerin die Seite durch zwei Bahnen von dickem Filz hindurchgefädelt. Wenn man sie verzieht, kann man die Form der Plastik verändern und den Klang. Die Wandarbeiten sind in satten, dunklen Farben gehalten, nachtblau, Aubergine, aber auch überraschend in ockerbraun und hellen Sandfarben.
Well, I was born in Israel. There were always dunes, you know,
ich bin in Israel geboren. Dort gab es überall Dünen. Das ist ein Teil von mir. Vor 16 Jahren bin ich nach New York gezogen. Und während der Pandemie bin ich wieder mehr in die Natur gegangen. Nach Utah oder New Mexico. Zu diesen wunderbaren Wüstenlandschaften, die surreal sind und reich an ihren eigenen Farben. Und irgendwie hatte ich da das Gefühl, wieder zu Hause zu sein, in dieser Wüste.
And in a way I felt like I was home again in this desert.
Namat Sabah sagt es nicht explizit, aber das Werk mit der größten politischen Dringlichkeit ist im Moment die Serie Melody of Certain Damage. Die Künstlerin hat die Geste der Rockmusiker imitiert und Gitarren zertrümmert. Jetzt liegen die Bruchstücke zu Füßen der Besucher auf einem niedrigen Podest.
They start off as new guitars that I buy and alone in my studio I break it.
Diese Arbeiten beginnen damit, dass ich Gitarren kaufe und sie dann auf dem Boden meines Ateliers zerbreche. Dann zeichne ich genau ein, wohin die einzelnen Stücke gefallen sind. Dann befestige ich sie am Boden und denke, okay, jetzt ist alles zerbrochen. Es ist kein Musikinstrument mehr. Was gibt es für Möglichkeiten nach der Zerstörung? Wohin können wir von hier aus gehen?
What are the possibilities after the destruction? Where can we go from here?
Nicht die Gitarren sind wichtig, sondern die Arbeit mit den Saiten. Die Künstlerin hat die geborstenen Teile wieder miteinander verbunden. Jetzt kann man auf den vielen Fragmenten spielen. Schnell beginnen Besucherinnen und Besucher zu experimentieren. Jemand kratzt auf dem Filz, jemand anders zupft an der Saite. Die Künstlerin selbst spielt blind auf einer Gitarre, die rückwärtig in der Wand eingelassen ist. Das Museum wird zum Spielfeld. Selbst der Blick auf die wohlbekannten Beuys-Arbeiten ändert sich. Sie wirken so weich und humorvoll wie selten zuvor. Namat Sabah hat sie von ihrer Heiligkeit befreit. Als Frau, sagt sie, müsse sie stören.
Our history was not written for me. It was not written for many of us and it was not written by us.
And unsere Geschichte wurde nicht für mich geschrieben. Sie wurde für viele von uns nicht geschrieben und nicht von vielen von uns. Deshalb verwende ich eine Sprache, die nicht meine ist, wenn ich mich in der Welt bewege. Und durch meine Arbeit versuche ich, meine eigene Stimme zu finden. Und ich lade andere dazu ein, das Gleiche zu tun.
Die Kunst von Namat Sabah verbindet Experiment, Erkenntnis, Erfahrung. Sie mischt das Museum auf und verwandelt es in einen vielstimmigen Ort.
Simone Reber über die Ausstellung mit Werken von Namat Sabah. Sie ist bis zum 22. September im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau für uns.
Die neue Berlinale-Chefin Trisha Tuttle will, dass künftig wieder größere Filmtitel bei dem Festival zu sehen sind. Die gezeigten Produktionen sollten mehr Einfluss auf das internationale Filmgeschäft haben, betonte die Nachfolgerin von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Die US-Amerikanerin Tuttle steht morgen im Kulturausschuss des Bundestages Rede und Antwort. Anlass ist die Antisemitismus-Debatte um die Berlinale. Er gilt als weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Der Astrid Lindgren Memorial Award. Das Motto des Preises: Jedes Kind auf der Welt hat ein Recht auf gute Geschichten. In diesem Jahr wird die Indigenous Literacy Foundation aus Australien geehrt. Warum? Das begründete Jurymitglied Annika Edlund so.
Mit Neugier und Respekt beschäftigt sich die Indigenous Literacy Foundation mit dem Lesen und Geschichtenerzählen unter indigenen Kindern in Australien. Indem sie Bücher verbreitet und zum Lesen, Geschichten erzählen und zur Kreativität anregt, weckt die Stiftung die Lust am Lesen. Das macht stolz, gibt Selbstvertrauen und ein Zugehörigkeitsgefühl.
Annika Edlund, Mitglied der Jury für den Astrid Lindgren Gedächtnispreis. Der ehemalige künstlerische Leiter der staatlichen Ballettschule Berlin, Gregor Seifert, wird rehabilitiert. Die Vorwürfe gegen ihn haben sich laut Berliner Bildungsverwaltung als gegenstandslos erwiesen, wie der RBB berichtet. Demnach entschuldigte sich die Behörde bei Seifert. Vor 4 Jahren hatte die Senatsbildungsverwaltung Seifert und dem damaligen Schulleiter Ralf Stabel gekündigt. Medien hatten zuvor über Vorwürfe von Kindeswohlgefährdung und über ein Klima der Angst an der Ballettschule berichtet. Es war die Rede von überlastungsbedingten Verletzungen, Bodyshaming im Unterricht und sehr langen Arbeitstagen. Arbeitsgerichte erklärten die Kündigungen dann für unwirksam. Die Bildungsverwaltung entschied aber, Seifert werde nicht als künstlerischer Leiter an die Ballettschule zurückkehren. Er werde sich anderen Tätigkeiten widmen, die nicht präzisiert wurden. Er selbst nannte sich gerne Musikvermittler. Vor allem aber war Dieter Rexroth Direktor des Deutschen Symphonieorchesters Berlin. Nun ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Auf Rexroth geht die Verpflichtung von Kent Nagano zum Chefdirigenten des Orchesters im Jahr 2000 zurück. Als Intendant der Rundfunkorchester und Chöre GmbH hatte er außerdem noch den RIAS Kammerchor, den Berliner Rundfunkchor und das Rundfunksinfonieorchester unter seinen Fittichen. Parallel zu seiner Tätigkeit als Kulturmanager machte sich Rexroth für die Nachwuchsarbeit stark. So gehörte er unter anderem zum Gründerkreis des Young Euro Classic, einem Festival für die besten Jugendorchester der Welt.
Achtung Berlin heißt das zweitgrößte Langfilmfestival der Stadt. Gegründet wurde es vor 20 Jahren, weil der deutsche Film auf den internationalen Festivals eher unterrepräsentiert war und die Berliner Szene mit ihrem großen Nachwuchspotenzial einen Treffpunkt brauchte. Das heißt, eingeladen wurden und werden Regisseure und Regisseurinnen, die in Berlin wohnen. Die Produktionsfirma muss ihren Sitz in der Stadt haben und auch die Premiere wird in Berlin gefeiert. Im Jubiläumsjahr ist das Programm mit 99 Filmen, 77 davon sind neu, noch voller als sonst. Ich freue mich über den Besuch von Regina Krä, sie ist Filmemacherin und leitet seit 4 Jahren zusammen mit Sebastian Brose das Festival Achtung Berlin. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Sie haben einmal gesagt, Achtung Berlin sei auch ein Ausbildungsfestival. Einige, die bei Ihnen ihre ersten Arbeiten zeigen konnten, haben später Einladungen nach Cannes bekommen oder bedeutende Preise gewonnen. Ist das Festival auch nach 20 Jahren noch so etwas wie eine Sprungschanze?
Ja, auf jeden Fall. Also viele der Filmschaffenden, auch gerade aus den Hochschulen, aber nicht nur, zeigen ihre ersten Kurzfilme bei uns, dann den Mittellangfilm, dann ihren Abschlussfilm oder ihr Debüt und dann sind sie manchmal schon mit dem Debüt woanders. Dann kommen sie aber auch wieder, wenn sie einen kleineren Film gemacht haben. Ja. Also bei uns gehen sie dann ins Gespräch mit dem Publikum und haben Netzwerkveranstaltungen, Interviews und wachsen sie dann auch in die Branche rein.
Und was hat sich seit der Gründung des Festivals verändert, vielleicht am augenfälligsten?
Ja, also es ist länger. Also es hat angefangen mit 4 Tagen, jetzt ist es eine ganze Woche. Es gibt viel mehr Filme. Die Qualität ist absolut besser geworden, auch von Filmschaffen, technisch, aber auch erzählerisch. Da hat sich vieles getan. Ist auch internationaler geworden, diverser. Also es geht so ein bisschen auch, wie die Stadt sich verändert oder auch unser Land so.
Es gibt in diesem Jubiläumsjahr ein Extra-Programm mit einem Schwerpunkt. Oder ist das Programm breit gefächert?
Das Programm ist breit gefächert. Also wir zeigen Sozialdrama, aber auch improvisierte Filme, freie Produktion. Es ist ein Schaufenster des Filmschaffens aktuell in der Hauptstadtregion. Und da wollen wir niemanden ausschließen. Aber eben, wir haben auch dieses Jahr ein Jubiläumsprogramm, wo wir nochmal so Tendenzen und Filme aus der Festivalgeschichte zeigen, die eine besondere Bedeutung hatten.
Die Retrospektive ist ja auch ein fester Bestandteil des Festivals. Sie ist in diesem Jahr dem Wohnen gewidmet, diesem Thema, das heute ein absolut drängendes ist, aber früher eigentlich auch schon war, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Häuser zu sanieren und im großen Stil neu zu bauen. Das war eine Aufgabe der 60er, 70er Jahre im Westen wie im Osten. Was für Filmdokumente haben Sie da ausgegraben?
Ja, also wir holen wirklich weit aus und das, wie Sie schon gesagt haben, war das zu allen Zeiten ein drängendes Thema. Auch wir haben auch ein Kurzfilmprogramm, wo wir auch aus den 30er Jahren schon einen Film zeigen, wie der Arbeiter wohnt. Da zeigt man halt die beengten Verhältnissen und dann aber natürlich vor allem dreht es sich um die 80er Jahre. Und der Anlass ist auch dieses Wohnungsbauprogramm von Honecker. Das hatte letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum. Die wollten dann bis zum Jahr 1990 hunderttausende Wohnungen bauen und haben ja auch die Platte erfunden, um schnell günstigen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und da haben wir einen Kurzfilm, der das beschreibt. Die haben ja auch die Jugend, die FDJ, auch eingebunden, dass die helfen, die Häuser zu bauen. Und dann zeigen wir in West-Berlin, zeigen wir einen Film, der so in der Hausbesetzer-Szene spielt. Die haben ja auch die Altbauten, die auch in West-Berlin leer standen, nicht saniert waren, haben die besetzt und bewohnbar gemacht. Im Osten gab es aber auch so eine Art illegale Wohnungsbesetzung von gesperrten Wohnraum, wo die Leute dann auch rein sind, weil sie einfach eine Wohnung gesucht haben. Das Besondere da ist auch, dass wir Filme, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren, aus dem Filmarchiv der DDR zeigen. Die haben praktisch so die Stimmung gesammelt, die Wohnungspolitik so dokumentiert, aber auch gezeigt, wie Leute wohnen. Zum Beispiel eben ein Ehepaar mit einem Kind teilt sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem anderen Ehepaar mit Kind. Die sind aber froh, dass sie überhaupt dieses Zimmer haben. Die teilen sich die Küche und das Bad. Und haben sich dann ihr Zimmer so eingerichtet, dass sie einen Schlafbereich haben und die erzählen darüber und sagen dann, ja, aber wir werden in absehbarer Kalt keine andere Wohnung finden. Oder ein anderes Ehepaar, da regnet es in die Küche rein. Die wollen aber nicht nach Marzahn in die Platte ziehen, die wollen in ihrem Kiez bleiben, die fühlen sich da verwurzelt.
Also bleiben wir doch mal bei den Besetzern. Also ich erinnere mich selbst noch an die Zeit der Hausbesetzung in West-Berlin in den frühen 80er Jahren. Nach der Wende sind in Ost-Berlin Häuser besetzt worden. Es kam dann zu Hausverkäufen, zu Entmietungen, sehr viel Ungerechtigkeit, auch dann die Gentrifizierung von einzelnen Vierteln, was ja nicht ohne Gewalt ablief. Wird diese unruhige Zeit und auch die Ungerechtigkeiten in Filmen gespiegelt, die Sie zeigen?
Ja, also genau, weil wir gehen ja dann in die Wendezeit und dann halt in die Nachwendezeit. Das ist ja gerade in Prenzlauer Berg und im Osten ist ja eine totale Veränderung passiert. Und wir haben auch einen Film, der heißt auch Betongold, wie die Finanzkrise in mein Wohnzimmer kam, wo die Filmemacherin selbst den Prozess der Entmietung ihres Hauses erzählt. Trotz Mietvertrag wurden die halt dann wirklich vertrieben aus ihren Wohnungen. Und das Besondere an dem Film ist, dass sie auch Szenen, die sie nicht filmen konnte, die hat sie mit Trickfilm nachgestellt. Wir zeigen auch noch einen anderen Film aus den 2010er Jahren, wo das noch so ein behutsamer Prozess ist, diese Sanierung, wo so eine Hausgemeinschaft, das ist wirklich eine quicklebendige Einwohnerinnenschaft. Da lebt eine Frau mit ihren Vögeln und andere wohnen so. Die wohnen ganz verschieden, die Wohnungen sind sehr verschieden. Dann wird das Haus verkauft. Die ziehen dann nach und nach aus und am Ende hört man nur im Ton, wie die neuen Bewohnerinnen sagen, ja toll, dass hier die Bäder alle schwarz-weiß gekachelt sind. Also die Wohnungen sind dann einfach nach Standard viel teurer und die Leute, die auch sehr verschieden waren, was ja auch für soziokulturelle Zusammenleben in einem Haus oder in einem Kiez wichtig ist, die sind halt dann verstreut und an den Rand gedrängt. Wir haben aber auch einen Film, der heißt Mieter essen Seele auf, der beschreibt die Gegenwehr der Mieterin am Cottbusser Tor, auch die multikulturelle Gesellschaft, da leben ja viele türkischstämmige Menschen, die wurden da ja angesiedelt. Es war auch dann praktisch Sozialwohnung und die haben dann in den 10er Jahren alle eine Mieterhöhung gekriegt und haben sich dagegen gewehrt, haben die Kotti und Co. gegründet, die Initiative, haben so ein Genschiki-Haus aufgestellt und haben sich alle zusammengetan und haben erreicht, dass sie bleiben dürfen und nicht irgendwo anders hinziehen müssen an den Stadtrand und dass die Mieterhöhungen zurückgenommen werden und dass die Nebenkosten realistisch geplant werden. Die sind nämlich total explodiert, das war auch übertrieben, das war auch ungerecht. Und mit dem Film hören wir auch auf, was auch ein positives Beispiel ist.
Vielleicht, Frau Krähe, noch ein Wort zum Eröffnungsfilm. Morgen Abend wird im Cinemax Kolosseum an der Schönhauser Allee der Film Milchzähne gezeigt, gedreht von Sophia Bösch nach einer Romanvorlage von Helene Bukowski. Was hat sie für diesen Film so eingenommen?
Ja, also das ist ein sehr gut gemachter, fein erzählter Film, der in der fernen Zukunft spielt, in der Dorfgemeinschaft, die so von Misstrauen und Aberglaube beherrscht ist. Und da haben wir so einen Film, der ist sehr kunstvoll gemacht, das ist auch eine Absolventin der Filmuniversität Potsdam, Konrad Wolf. Ist aber auch schon eine internationale Koproduktion, die ist eine schweizer-deutsche Produktion. Der lief auch in Rotterdam auf dem Internationalen Filmfestival, hat jetzt seine Berlin-Premiere, ist prominent besetzt. Und thematisch fanden wir das interessant, dass es darum geht, da steht plötzlich ein fremdes Kind im Wald und das Dorf duldet keine Fremden. Und die Protagonistin nimmt das Kind auf und verspielt dadurch ihren Platz in der Dorfgemeinschaft. Sie ist selber eine Fremde gewesen, hat sich sehr angepasst und muss dann am Ende sich entscheiden, ob das überhaupt der richtige Platz für sie noch sein kann. Und wir dachten, das ist auch ein schöner Film. Auf den Rest des Programms, sowohl im Spielfilm, auch im Dokumentarfilm, geht es wirklich um diese Fragen. Wie finde ich meinen Platz? Was muss ich tun, damit die Welt vielleicht gerechter wird oder besser wird? Mit wem muss ich mich zusammentun, um dagegen zu rebellieren? Auch, und das ist wirklich in vielen Filmen, nicht nur in Filmen, die von Fluchtmigration und Klimagerechtigkeit handeln, die haben wir auch im Dokumentarfilm, die Filme. Also deswegen fanden wir das einen sehr schönen Eröffnungsfilm, weil der auch ein bisschen dann auf das Programm ausstrahlt.
Morgen Abend hat der Premiere Milchzähne beim Festival Achtung Berlin. Man kann den Film dann auch in den Tagen danach noch in verschiedenen Kinos sehen. Bis zum 17. April dauert das Festival. Ich wünsche Ihnen, Frau Krähe und Ihrem Team, gute Tage, zahlreiches Publikum, gutes Gelingen.
Herzlichen Dank.
Costa Rica ist ein bekanntes Touristenziel, doch von der Literatur des mittelamerikanischen Landes ist bisher nur wenig auf unserem Buchmarkt zu finden. Dabei wurde Carlos Fonseca 2021 von der einflussreichen englischen Literaturzeitschrift Granter Magazine zu einem der 25 wichtigsten jüngeren Schriftstellern der spanischsprachigen Welt gewählt. In dieser Woche ist Carlos Fonseca mit seinem im Wagenbach Verlag erschienenen Roman Austral auf Lesereise in Deutschland. Peter B. Schumann war mit ihm in einem Berliner Museum verabredet.
Und zwar aus einem besonderen Grund. Denn im Martin-Gropius-Bau wird gerade das Werk der US-amerikanischen Landart-Künstlerin Nancy Holt ausgestellt, sowie ein Video mit ihren berühmten Sandtunnels gezeigt. Und in seinem Roman Austral beschreibt Carlos Fonseca unter anderem:
Wie Holt von 1973 bis 1976 in der Wüste Great Basin vier riesige Betonröhren in einem losen Kreuz so installiert hatte, dass die Tunnel die Sonne zur Sommer- wie zur Wintersonnenwende genau einfassten.
Wir haben uns dieses Video zusammen angesehen. Und ich will von ihm wissen, was dieses monumentale Wüstenexperiment für eine Bedeutung in seinem Roman hat. Denn darin geht es eigentlich um die Suche eines kostarikanischen Schriftstellers nach seiner Identität durch die Erinnerung an seine Vergangenheit.
Diese Sonnentunnel in der Wüste haben eine unmittelbare Beziehung zu einem der zentralen Themen des Romans, der Wüste, denn wir verwüsten unsere Welt immer mehr. Und in diesen Wüstenlandschaften irren die Menschen umher und suchen einen Ausweg, die Richtung in ihrem Leben, wie der Protagonist im Roman.
Der Roman enthält viele solcher kulturellen, philosophischen, literarischen, historischen Bezüge oder Chroniken. Sie werden lose verknüpft mit der Geschichte des Schriftstellers Julio, die dadurch zwar bereichert, aber auch sehr stark fragmentiert wird.
Wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern inmitten von Projekten und Ideen unserer Vorgänger, die ähnliche Fragen wie wir heute zu beantworten versuchten. Und deshalb bewegen sich meine Figuren auf den verschiedenen Ebenen der Vergangenheit, erinnern sich an Utopien und Dystopien, um von ihnen zu lernen. Ich möchte die Ideengeschichte, zumindest ihre Restbestände, sichtbar machen. Und so ist eine Collage von Geschichten anstelle einer linearen klassischen Erzählweise entstanden.
Ich empfinde dieses Buch als eine Art Bildungsreise, einen Bildungsroman. Und zwar nicht für die Hauptfigur, den Schriftsteller Julio, denn der hat ja viele dieser Assoziationen, sondern für uns Leser in Europa und unsere Beziehung zu Lateinamerika. Aber jetzt müssen wir erstmal den Raum wechseln, denn das Publikum kommt. Dieser Julio scheint autobiografische Züge seines Urhebers zu haben. Er ist wie der heute 37-Jährige in Costa Rica geboren. Fonseca ist dann jedoch in Puerto Rico aufgewachsen, lebt wie dieser Julio seit langem im Ausland, zunächst in den USA wo er an der Princeton University promovierte. Inzwischen ist Fonseca in England und arbeitet an der University of Cambridge als Professor für lateinamerikanische Literatur. Er scheint mir ein Zerrissener wie Julio zu sein. Zumindest gibt es einige autobiografische Elemente.
Julio ist Akademiker wie ich, ist Costa Ricaner, lebt seit langem in den USA und beginnt sich irgendwann zu fragen, ob er überhaupt noch Lateinamerikaner ist oder nicht überall ein Fremder. Er glaubt sogar, seine Sprache zu verlieren, denn er vergisst spanische Wörter. Er fühlt sich als Fremder, als Tourist in Lateinamerika und er denkt daran, zurückzukehren. Im Roman gelingt ihm das, weil er dieses Manuskript seiner verstorbenen Freundin herausgeben will. Er findet seine alten Wurzeln wieder. Aber was bedeutet wirklich Rückkehr? Das sind Fragen, die auch ich mir stelle nach so vielen Jahren im Ausland.
Wir kennen so wenig von der Literatur Costa Ricas. Nach langer Zeit erscheint mit Carlos Fonseca und seinem Roman Austral ein kostarikanischer Autor. Das kann doch nicht nur an der Ignoranz unseres Buchmarktes liegen.
Ein kostarikanischer Kollege, den ich sehr schätze, Carlos Cortés, beginnt seinen Roman Kreuz des Vergessens mit den ironischen Worten: Über was soll man in einem Land schreiben, in dem nichts passiert bis zum Big Bang? Es ist nun mal so, anders als in Nachbarländern wie Guatemala oder Nicaragua oder El Salvador, deren Geschichte eine Fülle von Gewalttaten, von politischen und klimatischen Katastrophen charakterisiert, kennzeichnet Costa Rica ein fortgesetzter Frieden. Deshalb dürfte unsere Literatur weniger sichtbar geworden sein als die der anderen Länder. Aber auch sie besitzt eine reiche Tradition.
Und diese wird Carlos Fonseca in seinem nächsten Werk fortsetzen, an dem er gerade schreibt und in dem er seine puerto-ricanischen, seine karibischen Wurzeln erforscht.
Wer Carlos Fonseca hören und sprechen möchte, hat in den kommenden Tagen dazu Gelegenheit. Er stellt seinen Roman Austral am 10. April in Bremen, am 11. in Hamburg und am 12. April in Frankfurt am Main vor, in den Cervantes-Instituten der Städte. Literatur bzw. der Erfolg einer deutschen Schriftstellerin in der angelsächsischen Welt ist Thema des Feuilletons. Gregor Sander hat die Kulturseiten vom 10. April gelesen.
Marie Schmidt sorgt sich in der Süddeutschen Zeitung um die deutsche Wahrnehmung von Jenny Erpenbeck. Die sei nämlich im Ausland ein Weltstar. Aber in Deutschland? Schmidt drückt es so aus: Voraussichtlich bekommt sie bald den Literaturnobelpreis. So innerhalb der nächsten 5 Jahre. Im deutschen Literaturbetrieb ahnt man es höchstens, aber die US-Literaturkritik sagt es schon einhellig voraus. Gerade wurde Erpenbeck mit ihrem Roman Kairos wieder auf den Shortlist des International Booker Prize gewählt, den sie 2015 bereits gewann, als einzige Deutsche neben W.G. Sebald. Aber in der Heimat? Es war Verunsicherung im Umgang mit diesem Buch zu spüren, im deutschen Literaturbetrieb. Man mag sie daran messen, dass Kairos, anders als im Ausland, auf keiner Nominierungsliste für die beiden relevantesten deutschsprachigen Literaturpreise auftauchte, den Deutschen Buchpreis und den Preis der Leipziger Buchmesse. Fiel irgendwie durchs Raster. Die Frage, warum Erpenbeck in der anglophonen Welt so viel mehr geschätzt wird, beantwortet ihr amerikanischer Lektor damit, dass es Erpenbecks Übersetzerinnen und Übersetzer geschafft hätten, ihren tiefen und nachdenklichen Ton zu transportieren, der nicht nur persönlich ist, sondern auch die Last der Geschichte trägt. Nur sollte dies in ihrer Muttersprache nicht genauso gut funktionieren? Einer, der in Europa immer mehr geliebt wurde als zu Hause in den USA, ist Woody Allen. Sicher auch deshalb hat er seine Filme gerne hier spielen lassen, in Rom, Barcelona oder London und nun zum wiederholten Male in Paris. Aber mit der Begeisterung ist es vorbei. Die Motive wiederholen sich ebenso wie die Geschichten, zu denen sie verwoben sind, und auch die Inszenierungen haben eine Gleichförmigkeit angenommen, die man je nachdem als verlässlich und beruhigend oder auch als monoton und ermüdend empfinden kann, stöhnt Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Glücksfall heißt der Film des 88-Jährigen, in dem ein armer Poet seine inzwischen reich verheiratete ehemalige Klassenkameradin wieder trifft. Natürlich verlieben sie sich sofort, doch von einem Glücksfall ist dieser Film auch für Andreas Busche vom Berliner Tagesspiegel weit entfernt. Dass Allens Leidenschaft für das Filmemachen erloschen ist, merkt man schon daran, wie mechanisch er diesen Plot durcherzählt. Er zeigt keinerlei Interesse mehr an Lokalkolorit. Die Paris-Bilder von Kameramann Vittorio Storaro sind flach und fernsehtauglich ausgeleuchtet. Auch bei der Schauspielerführung gibt es vom Kollegen Kilb in der FAZ nur ein Ungenügend. Der Regisseur, der kein Französisch kann, habe den Schauspielern die größtmögliche Freiheit bei den Dialogen gelassen, heißt es. Das sieht man, denn sie sprechen ihre Sätze nicht zueinander, sondern vor sich hin. Und wenn sie etwas Wichtiges zu sagen haben, blicken sie in den Himmel über der Kamera, als hingen dort die Scheinwerfer eines alten Hollywood-Films. Dass das mit dem Filmemachen gar nicht so einfach ist, kann man auch einer Antwort von Jella Hase in der Taz entnehmen. Sie spielt gerade noch einmal die Chantal aus Fuck You Goethe, die inzwischen eine Influencerin geworden ist. Wir sind also irgendwie politisch korrekt, aber irgendwie auch nicht. Wie das in Chantal im Märchenland möglich ist, erklärt Hase so. Wir wollten das Gleichgewicht für unsere sehr sensibilisierte Gesellschaft finden und trotzdem noch lustig sein. Gleichzeitig hat der Film natürlich eine absolute Tiefe, setzt auf eine Diversität und neue Rollenbilder und hat eine wichtige Message. Das klingt ehrlich gesagt eher nach Chantal als nach Jella Hase, die im Interview aber auch gesteht, es wurde mir immer angedichtet, dass ich Probleme mit der Figur hätte und mich davon emanzipieren müsste. Und genau deswegen habe ich mich gefreut, mit ihr zurückzukommen. Und zwar, wie Jella Hase sagt, mit erhobenem Stinkefinger statt mit einem Zeigefinger.
Und mit einem Song der australischen Indie-Band Hollow Coves geht Fazit zu Ende. Eine gute Nacht wünsche ich.